Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Nehmt Platz und nehmt die Masken ab und macht die Fenster vielleicht noch ein bisschen auf. Dann geht es uns schon gleich allen wieder ein bisschen besser. Ich freue mich, euch zu sehen. Bin begeistert von der Predigtserie, in der wir uns jetzt im Moment vorwärts bewegen dürfen. Circle of Life. Und dahinter steckt der Gedanke, dass unser Leben auf jeden Fall in Phasen verläuft. Oder man kommt irgendwann mal auf die Welt, hat von Tuten und Blasen keine Ahnung, kriegt eigentlich nichts mit, weiß nicht, was da gespielt wird. Und dann schlägt man sich so durch. Man lernt irgendwie viele Jahre lang, ja, geht zur Schule, um dann herauszufinden, wenn man selbstständig ist, dass man eigentlich nichts begriffen hat. Ja, und man fängt dann nochmal von vorne an, so jetzt irgendwie im praktischen Lebensumfeld an die ganzen Sachen wirklich herauszufinden, wie sie funktionieren. Dann kommen irgendwann vielleicht Kinder und dann wird es laut zu Hause und irgendwann, wenn die Kinder etwas älter werden, wird es wieder ganz leise und du fragst dich, hey, da waren doch mal Kinder, wo sind die eigentlich? Die wohnen doch noch hier. Aber man sieht sie kaum noch, weil sie ständig unterwegs sind. Irgendwann sind sie dann ganz weg, also zumindest bei manchen. Manche schaffen das ja gar nicht, dann kommen schon wieder Enkelkinder, bevor das letzte Kind ausgezogen ist. Und dann kommen irgendwann die eigenen Kinder mit den Enkelkindern und du denkst dir, ja, jetzt kriegt ihr alles wieder zurück, was ihr mir angetan habt. Ne? Und du sagst, schön abends kannst du wieder die Tür zumachen, die müssen die mit nach Hause nehmen, die übernachten nicht bei dir, die heulen nicht bei dir, die kotzen nicht bei dir, alles voll. Und du sagst dir, ja, schön, diese Lebensphase hat auch was. Und ja, und irgendwann wirst du älter und es sind auf jeden Fall ganz viele verschiedene Lebensphasen. Und jede von diesen Lebensphasen hat Herausforderungen, aber jede von diesen Lebensphasen hat auch was Schönes. Und heute geht es um das Thema verliebt, verlobt, verheiratet. Und keine Angst, es soll jetzt hier nicht eine reine Kuppelpredigt werden, ja, wie ich dir sage, wie du den richtigen findest für dein Leben und so. Das wird natürlich irgendwie davon abzuleiten sein, aber es ist nicht alles, worum es mir geht. Es wird sehr ganzheitlich um die Beziehungen gehen zwischen Mann und Frau, also wirklich um die Liebesbeziehung, das ist eben heute mal das Thema. Aber selbst wenn du nicht in einer Beziehung bist und nie in einer sein möchtest, ob du das durchhältst, weiß ich eh nicht, glaube ich, wirst du heute was mitnehmen können, weil ich auch ganz Allgemeines oder einiges Allgemeines über den Menschen sagen möchte. Der Comedian Chris Rock hat mal gesagt, du kannst dich entscheiden. Entweder bleibst du Single und bist einsam oder du heiratest und bist gelangweilt. Und ich muss mir so sagen, ich habe so gedacht, ja, der hat einfach keine Ahnung. Ja, also ich glaube, das liegt an dir, wenn du Single bist und bist einsam. Und ich glaube, es liegt an dir, wenn du verheiratet bist und es ist langweilig in deiner Ehe. Ich glaube jedenfalls nicht, dass es der Plan Gottes für dein Leben ist. Und ich kenne auch viele Singles, die trotzdem sehr, sehr viele gute und tiefe Freundschaften haben. Und ich kenne auch, Gott sei Dank, Ehepaare, bei denen es nicht langweilig ist. Ich kenne ein Ehepaar, das ist viel zu selten langweilig, das sind wir. Das ist dann eine andere Seite, eine andere Herausforderung. Aber hey, es muss nicht so sein. Und ich glaube, wenn wir auf Beziehungen schauen und wir sagen sowas, dann offenbaren wir eigentlich nur, dass wir, sagen wir mal so, Gottes Plan für Beziehungen zwischen Mann und Frau umgedreht haben. Weil wir fragen eigentlich, ja, hey, wie kann ich einen Partner finden, damit ich nicht mehr einsam bin? Oder wie kann ich einen Partner finden, ja, damit mir nicht mehr langweilig ist? Aber wir sollten die Frage eigentlich umdrehen und sollten sagen, hey, wie kann ich einen Partner finden, damit der nicht mehr einsam ist? Und wie kann ich einen coolen Ehepartner finden und wie kann ich dafür sorgen, dass dem niemals langweilig sein wird? Ja, also bitte, versteht das richtig, ja. Du auch, Schatz, ne? Eine gewisse Art von Langeweile ist auch schön. Okay, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, jedenfalls glaube ich, wenn Beziehung gesund sein soll, dann müssen wir ein stabiles, vernünftiges Beziehungshaus auf unser Baugrundstück stellen, ja. Und hier bin ich wahrscheinlich im Moment ein bisschen traumatisiert von meiner Häusersuche, aber da nehme ich euch jetzt mit rein. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal um einen kräftigen Applaus bitten für dieses Kunstwerk, das von mir selbst stammt. Ich wäre bereit, das zu veräußern und es zu signieren, solange ihr keinem sagt, dass es meine Unterschrift ist. Aber naja, ich habe einfach mal was aufgezeichnet, das Beziehungshaus. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass das Fundament stimmt. Oder sonst kannst du den Rest vom Haus schon fast vergessen. Oder eigentlich kannst du ihn vergessen. Und das Fundament von einer gesunden Beziehung ist, glaube ich, wirklich, dass beide Partner Kinder Gottes sind. Wir werden gleich noch ein bisschen reden, warum. Das heißt jetzt nicht, dass jede Ehe, wo das nicht so ist, zum Scheitern verurteilt ist. Nein, das glaube ich gar nicht. Aber ich glaube, wenn wir das volle Potenzial ausschöpfen wollen, von dem, was Gott einfach sich wünscht, dann ist es total wichtig. Dann glaube ich, erste Stock oder Erdgeschoss ist Freundschaft. Ja? Hey, es ist so wichtig, dass Mann und Frau Freunde sind. Ich möchte mit meinem besten Freund verheiratet sein und so ist es auch. Ja? Und das ist absolut wichtig und ich glaube, das ist auch keine Option, dass das so ist. Und ich kann Leute überhaupt nicht nachvollziehen, die mir sagen, ja, ich bin verheiratet, aber meinen besten Freund habe ich außerhalb der Ehe. Sorry, aber da ist schon was nicht gesund in meinen Augen. Kannst du mir erzählen, was du willst. So, dann glaube ich, geht es weiter und das ist so die Ebene. Ja, da wollen immer alle vielleicht zu schnell hin, dass wir auch Liebhaber sind. Leidenschaftliche Liebe, Sexualität, ja, das gehört dann auch dazu, aber es muss eine solide Grundlage haben. Und dann geht es weiter irgendwie so der Dach, das Dachgeschoss ist oft so, wo die Männer ihren Hobbys dann frönen, dann haben sie ihre Modelleisenbahn da aufgebaut, ja, oder keine Ahnung, sie schießen da oben mit Paintballkugeln durch die Gegend. Ich weiß nicht, was Männer alles so machen. Männer sind ja, und ihre Hobbys sind ja sehr kreativ, ne? Ja, also es muss auch einen Ort geben, wo wir zusammen träumen, wo wir gemeinsam eine Vision haben. Was wollen wir einfach tun? Wo wollen wir uns investieren? Was ist das, was unsere Ehe ausmachen soll? Was ist das, was wir tun möchten? Was ist unsere gemeinsame Berufung, unsere gemeinsame Bestimmung? Das Problem, warum Ehen und Beziehungen oft mehr aussehen wie Fallujah, also das ist diese IS-Hochburg im Irak, die ziemlich zerbombt ist, ja, das liegt daran, dass wir das, glaube ich, ganz oft umdrehen. Dieses Beziehungshaus. Und wir fangen erstmal an zu träumen, aber wir träumen eigentlich gar nicht von den anderen mit. Wir nehmen unsere eigenen Träume und die tragen wir an den anderen ran und dann wundern wir uns, wenn das schon schief geht von vornherein. Dann denken wir, hey, Liebe, Sexualität, Leidenschaft, boom, das will ich auch, ja. Das ist irgendwie das Nächste und wenn das nicht funktioniert und so weiter, dann kann ich ja schon mich gar nicht auf eine Beziehung einlassen und so weiter. Also mal abgesehen davon, Sexualität, da muss man immer dran arbeiten und das funktioniert eigentlich nur aus einer richtig guten Freundschaft heraus. Und dann kommt irgendwann Freundschaft und dann kommt irgendwann vielleicht auch, hey, wir sind ja auch Christen und so weiter oder gibt es einen Gott, wenn du kein Christ bist, was auch immer. Ne? Und ich glaube, das ist der sichere Weg, wie man eine ungesunde Beziehung aufbaut und ich möchte mit euch über diese vier Ebenen heute Morgen reden. Und Ebene Nummer 1 heißt eben, wir sind dazu bestimmt, Kinder Gottes zu sein. Der Mensch ist überhaupt nicht dafür gemacht, ohne Gott zu sein. Und solange er ohne Gott ist, ist er nicht vollständig. Und wenn ein Mensch nicht vollständig ist, ist alles, was er tut, unvollständig. Das wirkt sich auf jeden Bereich deines Lebens aus. Wir lesen ganz am Anfang im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27, wie es heißt, so schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also hier nehmen wir nochmal mit, ja, dass tatsächlich Gott dem Menschen in seiner Schöpfung einen Ehrenplatz gibt. Und so nett ich Hunde finde und ich liebe Tiere, ja, also bin ein absoluter Fan von Hunden. Hunde, mit Hunden spiele ich gern. Und Katzen mag ich aus der Entfernung, aber nicht aus der Nähe, wie auch immer. Ja. Aber tatsächlich, der Mensch in Gottes Augen hat einen besonderen Platz und nur der Mensch ist Ebenbild Gottes. Und das ist mir so, so wichtig. Ja. Und dann heißt es aber gleich von Anfang an, als Mann und Frau schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie dann auch in seinem Ebenbild. Das heißt, Gott bilden wir als Menschen in unserem vollen Potenzial eigentlich in dieser Bipolarität, und das meine ich jetzt nicht im Sinne einer Krankheit, ja, sondern im Sinne von zwei Verschiedenheit, die eins wird. So bilden wir Gott am besten ab als Menschen. Das finde ich so, so stark. Und die Sache mit dem Ebenbild ist aber wirklich wichtig, dass wir sie begreifen. Ja, weil was heißt das, ein Ebenbild zu sein? Das bedeutet nicht, dass du irgendeine Statue bist. Das bedeutet nicht, dass du ein Kunstwerk bist, was auch ohne den Künstler klarkommt. Nein, Ebenbildlichkeit müssen wir uns so vorstellen, wie wenn Kinder geboren werden und wenn Kinder sprechen lernen, wenn Kinder geprägt werden. Wie passiert das nämlich? Hey, Kinder leben mit ihren Eltern zusammen und die lernen alles von ihren Eltern. Die sprechen ihren Eltern nach, ja, und die bauen dieselben grammatikalischen Fehler ein, die die Eltern eingebaut haben und die tun dieselben Dinge, die die Eltern tun, auch die, von denen die Eltern sagen, mach's nicht, ja, die tun aber das, was sie sehen. Und das ist genau dieser Gedanke von Ebenbildlichkeit. Weißt du, Kinder fluchen sogar, wenn die Eltern fluchen und dann bist du da und dann fragst du mal so, na, wo hast du das gelernt? Von Papa, als er neulich oben das erste Stock ausgebaut hat, da hat er irgendwas das nicht geklappt, dann hat er das gesagt. Okay, ja, oder Mutter, wenn sie irgendwie auf den Papa sauer war oder was auch immer. Ne? Also Kinder machen ihren Eltern alles nach. Sie werden geprägt von dem, was sie sehen, was sie um sich herum haben. Und so funktioniert auch Beziehung ganz stark. Man sagt auch im Coaching immer wieder, dass du eigentlich am besten in der Coaching-Beziehung miteinander unterwegs sein kannst, wo der eine auf den anderen abfärbt, wo man irgendwie auch außerhalb von dem, was man erreichen möchte, Zeit miteinander verbringt. Und so ist das eben mit Gott auch. Wir können im vollen Sinne nur Ebenbilder Gottes sein, wenn wir in einer Beziehung mit ihm leben, wenn wir ihn ständig um uns haben, wenn wir ihn anschauen, wenn wir von ihm geprägt werden. Und genau dafür ist der Mensch geschaffen von Anfang an. Das wird richtig schön deutlich dann im Neuen Testament. Also im Alten Testament merken wir schon, wo sich die Menschen aus der Gegenwart Gottes losgerissen haben, da hat angefangen, alles schief zu laufen. Da ist es auch losgegangen, dass die Ehe nicht mehr wirklich toll war, sondern die haben angefangen, sich Vorwürfe zu machen und sich gegenseitig zu beschuldigen. Und ja, oder war nicht mehr dieses Vertrauensverhältnis, was mal da war. So, und im Neuen Testament wird uns gesagt, da, wo wir Jesus in unser Leben reinlassen, wo Jesus anfangen darf, uns zu prägen, wo er der Herr unseres Lebens wird, wo er uns unsere Sünde, unseren Mist abnehmen darf, wo wir ihn anschauen, da werden wir wieder in die Ebenbilder Gottes verwandelt, die wir immer sein sollten. Und das lesen wir eben in 2. Korinther 3, Vers 18. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Hier geht es um Jesus. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Die Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Nochmal ein kleiner Schritt zurück, haben wir in den letzten Wochen drüber geredet, der Heilige Geist ist die Gegenwart Gottes. Ja? Gott ist durch den Heiligen Geist in unserem Leben da. Und es ist so die kreative Schöpferkraft Gottes, die uns wirklich auch verwandeln kann und die uns und diese ganze Welt erst geschaffen hat. So, und warum ist es so wichtig, Jesus im eigenen Leben zu haben? Würde es nicht reichen, wenn wir immer ein bisschen was von Gott lesen? Warum musste Gott überhaupt Mensch werden? Ganz einfach, weil Jesus es war, der die Bestimmung des Menschen, Gottes Ebenbild zu sein, in einer vollkommenen Art und Weise gelebt hat. Er ist der Einzige, der es wirklich gewesen ist. Wir alle sollten es sein, wir alle sollen es immer noch sein und wir alle dürfen es immer noch sein. Aber wir alle waren es nicht. Wir alle sind beschädigt worden in unserem Ebenbild. Das Bild hat ganz schön viele Macken, ist dreckig und schimmelig geworden, ist ganz schön am Verrotten. Von unserem Wert sind wir es immer noch. Deswegen hat Jesus sein Leben für uns gegeben. Und jeder Mensch bleibt es. Du musst nicht klug sein, du musst nicht gesund sein, du musst nicht deutsch sein, du musst nicht weiß, nicht schwarz, nicht gelb, nicht irgendwas sein. Du bist ein Ebenbild Gottes. Von deinem Wert bleibst du es und trotzdem bist du beschädigt in dem Sinne, wie du es auslebst. Aber warum Jesus? Ganz einfach, weil Jesus vollkommen Ebenbild Gottes war. Es heißt in Kolosser 1, Vers 15, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Hier wird eigentlich das gesagt, hier wird zurückgegriffen auf den Schöpfungsbericht und sagt, einer ist es gewesen. Und das war Gottes eigener Sohn, Jesus Christus. Und deswegen dürfen wir uns in ihm verlieren, deswegen dürfen wir ihn anschauen, deswegen dürfen wir mit ihm Gemeinschaft haben, dürfen wir von ihm lernen, zu reden, wie er redet, zu denken, wie er denkt, zu handeln, wie er gehandelt hat. Und das passiert durch den Heiligen Geist in uns und das passiert, indem wir Jesus anschauen, immer besser kennenlernen. Da bekommen wir etwas von der Herrlichkeit zurück, die wir immer haben sollten. Und wenn wir dann mal mit ihm wieder verbunden sind in seiner neuen Welt, dann werden wir sie vollkommen haben. Also das Beste, was dich betrifft und mich betrifft, kommt auf jeden Fall noch. Hey, dreh dich am besten mal zu deinem Nachbar und sag mal, hey, das Beste von mir kommt noch. Du weißt noch gar nicht, wie gut ich bin. Du kennst noch gar nicht mein vollkommenes Potenzial. Jürgen, komm, sag deiner Frau mal, du weißt noch gar nicht, wie gut ich bin. Ja. Also, unsere Beziehung mit Gott ist die Grundlage für jede Beziehung, für alles, was wir tun. Wir könnten noch andere Verse mit reinnehmen, da will ich eigentlich nur kurz drüber springen. Der Schöpfungsbericht, da heißt es ja schon, Gott schuf Eva und er brachte sie zu Adam. Das musst du dir so vorstellen, wie wenn der Brautvater mit der Braut auf dem Weg in die Kirche ist und er liefert sie beim Bräutigam ab, schaut ihn an und sagt, hey, ab sofort passt du auf sie auf, aber denk dran, ich habe eine Knarre zu Hause und wenn du was falsch machst, dann komme ich dich holen. Das sagen sie nicht, das denken sie nur, ich weiß, aber das ist dieser Gedanke, weißt du, Gott sagt, ich bin selber der Stifter, ich bin der, der jedes Ehepaar zusammenführt. Wirklich? Ja, Jesus hat es jedenfalls so verstanden. Er sagt dann in Matthäus 19, im Vers 6 vor allem, die zwei sind, also dann sind sie also nicht mehr zwei, sondern eins und niemand soll sie mehr trennen, denn Gott hat sie zusammengebracht. Das sagt Gott übrigens über jede Ehe. Und Ehe meint immer zwischen Mann und Frau. Ehe für alle gibt es in diesem Sinne nicht, auch wenn wir so ein rechtliches Konstrukt da gemacht haben. Aber es ist in Gottes Augen keine Ehe. Und Gott sagt, ich habe eigentlich jede Ehe zusammengebracht. Jesus hat es so verstanden. Und deswegen soll es nicht getrennt werden. Ich weiß, dass es trotzdem passiert. Und da muss man auch seelsorgerlich mit umgehen. Und ich glaube auch nicht, dass es hier eine Sünde gibt, die nicht vergeben werden kann. Aber Gott ist der, der sagt, ich habe es erfunden, ich habe es gemacht, ich habe es zusammengebracht. Okay. Genau. Was bedeutet das jetzt für unsere Beziehung? Nummer eins, deine Fähigkeit zu lieben und dich lieben zu lassen, die hängt von der Liebe Gottes in deinem Leben ab. Ich muss da mal ein bisschen kurz auf ein Gespräch eingehen, was ich in der Pause hatte. Da kam jemand zu mir und meinte, hey, du hast zu wenig von der Agape geredet. Was er damit meinte, ist, das ist die Liebe, die Gott für Menschen hat in erster Linie, die Gott schenkt, auch zwischen Menschen und so weiter. Und du hast zu viel von der Eros geredet, der sexuellen Liebe und so weiter. Und da habe ich nur so gedacht, ja, falsch, weil das ist etwas, was wir machen. Wir finden verschiedene Begriffe und die Griechen hatten eben einen Begriff für die Agape, das war die göttliche Liebe angeblich und dann die Philia, die freundschaftliche Liebe und Eros, die sexuelle Liebe und so weiter. Ey, aber dieses Verständnis hat die Bibel überhaupt nicht. Verstehst du, wir müssen aufpassen, wir können schon Dinge unterschiedlich benennen, aber Gott ist Liebe. Liebe gibt es nur einmal, die Liebe gibt es nur einmal. Also wenn ich von Eros rede, ist Eros ein Ausdruck von Agape. Wenn ich von Philia rede, ist Philia ein Ausdruck von Agape. Es gibt nicht getrennte Bereiche. Das ist ja genau das, was diejenigen denken, die Gott nicht kennen. Das ist gottloses Denken über Liebe. Das ist das, was unsere Gesellschaft draus gemacht hat und was leider auch die Kirche im Laufe der Jahrtausende draus gemacht hat, dass man die Bereiche von Liebe abgespalten hat. Und genau so wird es ungesund. Das, was Männer und Frau, was ein Mann und seine Frau im Bett miteinander machen, ist ein Ausdruck von der Liebe Gottes, die Gott für seine Menschen und für diese Schöpfung hatte. Das muss uns einfach bewusst werden. Und wo wir es nicht so behandeln, wo wir es behandeln wie Joggen im Wald, da wird es irgendwie immer ungesund. Ja? Das ist genau das Problem. Aber auch da, wo wir es als etwas Seltsames, wo man sich schämen muss und was irgendwie komisch ist und fast unnatürlich, auch da ist es ganz seltsam. Das wollte ich nur mal noch so nebenbei sagen. Verstehst du, deswegen ist Gottes Liebe auch immer die Grundlage für jede Art, jede Spielart auch der Liebe zwischen Menschen. Und echte Einheit ist auch immer geistliche Einheit. Verstehst du, wir sind als Menschen, wir sind nicht nur ein Körper, wir sind nicht nur eine Seele, wir sind nicht nur ein Verstand, wir sind geistliche Wesen, wir sind für die Beziehung mit Gott geschaffen. Und uns fehlt was, solange Gott nicht da ist. Und wir können nicht unser volles Potenzial entwickeln. Damit meine ich nicht, dass automatisch, nur weil Menschen in einer Kirche sitzen, auch ihre Ehen gut sind. Das hätte sich schon rumgesprochen, wenn es so wäre. Ja? Also es gibt ja Gott sei Dank gute Beispiele, aber es gibt auch wir alle kennen Beziehungen, wo wir merken, irgendwie nicht so toll. Ja, weil es natürlich auch, wenn du Christ bist, davon abhängt, wie viel Raum gibst du denn Jesus wirklich in deinem Leben. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Und lässt du ihn auch an deine Schattenseiten ran, an deine Charakterdefizite und an all das, was mit dir schief und krumm ist. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, bei mir ist das eine Menge. Deswegen hängt dann auch die Entwicklung unserer Beziehung, die wir als Paar haben, von der Entwicklung unseres Glaubenslebens ab. Das Beste, was du tun kannst für deine Beziehung, egal ob du jetzt schon in einer Ehe lebst oder ob du irgendwann mal in einer Ehe leben möchtest, ob du auf Partnersuche bist, ist, dass du dich in deine Beziehung mit Jesus investierst. Es gibt nichts Besseres für deine Ehe. Und Egoismus kann auch, glaube ich, nur überwunden werden. Egoismus ist die Schwerkraft der Beziehungen, kannst du sagen. Ja? Also das ist das Automatische, was du in jede Beziehung mit reinbringst. Verstehst du, nicht egoistisch zu sein, ist ungewöhnlich. Du musst immer Schwerkraft überwinden, ja? Sage ich mal so. Und in der Beziehung musst du immer Egoismus überwinden. Dein natürlicher Reflex wird immer sagen, ja, aber was mit mir? Was hat mich aber verletzt? Und was soll das? Sie sieht mich ja gar nicht oder er sieht mich gar nicht. Das ist deine natürliche Reaktion. Und es braucht Jesus, ja, dass aus Ehe von zwei Egoisten, dass ansonsten irgendwie Egoismus hoch was weiß ich werden würde, ja, wirklich eine Ehe werden kann, wo ein Egoist mit dem anderen Egoist verbunden ist durch den einzigen, der nicht egoistisch gelebt hat. Durch den einzigen, der wirklich geliebt hat. Durch den einzigen, der wirklich uneigennützig den Himmel verlassen hat und sein Leben gelebt, gegeben hat für uns Menschen. Der sich zum Dreck gemacht hat für diese ganze Welt. Und Sünde, glaube ich auch, kann nur besiegt werden, wenn Jesus mit unseren Augen und mit unserem Herzen ist. Weil wir sehen gar nicht, wie wir unsere Beziehungen kaputt machen, bevor Jesus in unserem Leben ist. Wir sehen gar nicht, was wir alles an schädlichen Verhaltensweisen, Denkweisen und so weiter in uns drin haben, bis Jesus kommt und das Licht anknipst. Und dann reicht es immer noch nicht, dass er das Licht anknipst. Das ist erstmal fast schon manchmal schlimm. Ja, wenn er nur das Licht anknipsen würde und du siehst den ganzen Dreck, sagst du, mach wieder aus. Mach wieder aus. Vorhänge zu und so weiter. Ja. Nein, er muss auch mit unserem Herzen sein. Er muss in unseren Herzen sein, damit wir auch durch seine Kraft in uns anders werden können. Weil es nämlich nicht so leicht. Okay, wir gehen mal weiter. Zweite Ebene vom Haus ist Freundschaft. Männer und Frauen müssen Freunde sein können. Ich finde es so schön, im erotischen Buch der Bibel, dem Hohen Lied, da redet der Liebhaber ständig mit seiner Angebeteten und nennt sie Freundin. Und das Hohe Lied, ich erkläre das auch nochmal, das war vielleicht auch missverständlich. Ich habe gesagt, hey, im Hohen Lied geht es nicht um Jesus und seine Gemeinde. Das ist, was die Kirche oft gesagt hat. Im Hohen Lied geht es, du kannst es dir durchlesen, 90% um erotische, sexuelle Liebe zwischen Mann und Frau. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt diese griechische Sicht haben, dass es da nur um Sex geht. Nein, das ist natürlich eingebettet in dieses größere Konzept von Liebe, das alles beinhaltet. Und es muss natürlich am Ende auch aus der Beziehung von Gott gespeist werden. Und wir merken sehr stark, wenn wir das durchlesen, dass es immer im Kontext der Ehe behandelt wird. Ja, das ist natürlich, also das nur nebenbei. Aber wir merken, schon da, in diesem erotischen Buch der Bibel, ist Freundschaft die Grundlage. Und das ist immer so. Je besser es laufen soll zwischen euch, desto tiefer muss die Freundschaft sein. Wir lesen in Genesis 2,23, also 1. Mose 2,23, da sagte der Mensch, und Adam ist hier am Stottern, er sieht das erste Mal Eva, er ist begeistert, ja, und er sagt, diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch, diese soll Männin heißen. Da könnten wir jetzt denken, was für ein Chauvinist. Nein, der wusste kein anderes Wort. Der hatte sowas noch nicht gesehen. Und er fand sie ziemlich beeindruckend. Der, was hättest du denn gemacht? Männin, weil die ist irgendwie so ähnlich wie ich, nicht wie die anderen Tiere hier, aber irgendwie auch anders und angenehm anders. So ging es ihm da, weißt du? Denn vom Mann ist sie genommen, so viel wusste er irgendwie, ja. Also, was hier gesagt wird, ist eigentlich auf gut Deutsch Knochen von meinem Knochen, Fleisch von meinem Fleisch, ja. Und das ist aber eine hebräische Redensart, die eine krasse Solidaritätsbekundung ist. Zum Beispiel lesen wir in 2. Samuel 5 von David, der ist dabei, König zu werden. Und die Stämme, die kommen zu ihm und sagen, du bist Gebein von unserem Gebein, Fleisch von unserem Fleisch. Und was sie ihm damit sagen wollen, ist ewige Treue. Wir werden dir als König folgen. Wir werden in jede Schlacht mit dir gehen. Wir werden für dich da sein. Wir werden dir treu bleiben. Come on! Und ich glaube, das ist eine gute Definition von Freundschaft. Hey, dass wir wissen, wir können uns auf den anderen verlassen. Dass wir wissen, hey, da ist einer, der ist mit mir, notfalls gegen den Rest der Welt. Klar, es gibt auch Momente, müssen wir unseren Ehepartnern widersprechen, aber das muss man ja nicht unbedingt öffentlich tun. Da gibt es Dinge, die man dann vielleicht erstmal klären muss, unter vier Augen und so weiter. Das passiert auch. Also ich glaube, das ist auch Teil von der Freundschaft, dass man sich auch mal die Meinung geigen kann und so weiter. Das kann man aber auch auf gute und auf schlechte Arten und Weisen machen. Aber es braucht diese Treue. Dann lesen wir weiter. Vers 24, da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, das kennen wir immer von Hochzeiten, und seiner Frau anhängen, und sie werden zu einem Fleisch werden. Ja, dieses Wort für verlassen bedeutet eigentlich einen Bund aufkündigen. So wie wenn du sagst, hier sind zwei Nationen, die haben sich versprochen, einander zu beschützen, hier wie die NATO oder so, das sind natürlich viele Nationen dann. Und diesen Bund zu kündigen, das ist eigentlich, was in diesem Wort verlassen drinsteckt. Und Gott hat selber manchmal seinem Volk Israel vorgeworfen, gerade im Buch Jeremia, ihr habt den Bund mit mir verlassen. Ihr habt ihn aufgekündigt. Und das andere Wort, anhängen, bedeutet auch einem Bund treu sein. Also hier merken wir auch da wieder, es geht um Freundschaft, um Verlässlichkeit, um füreinander da sein. Dann geht es weiter, es wird gesagt, sie werden ein Fleisch sein. Und das bezieht sich natürlich zum einen wieder auf Sexualität, aber noch auf viel mehr. Der Hebräer denkt immer, fällt gerade nur ein Fremdwort ein, der sieht immer alles zusammen, ja? der trennt nicht die Dinge auf. Das ist immer so wichtig. Also wenn der Hebräer sagt, wir werden ein Fleisch, also zwei Körper werden eins, wir werden ein Körper, um es mal auf gut Deutsch zu sagen, dann würde der Hebräer nie denken, und es ist ja auch nicht gemeint im Bibeltext, ja, aber der Rest nicht. Wir werden ein Fleisch, aber da ist keine emotionale Bindung, da ist keine seelische Bindung. Da ist nicht irgendwie sonst irgendwie eine Einheit da. Nein, der würde sagen, natürlich, das gehört auch dazu. Warum? Weil alles, was wir tun, jede Art von Liebe, by the way, du kannst ja auch Agape-Liebe nicht ohne deinen Körper ausdrücken. Du kannst Gottes Liebe nicht ohne deinen Körper andrücken. Du kannst nicht mal dem anderen sagen, dass du ihn lieb hast ohne deinen Körper. Du kannst keinen Liebesbrief schreiben ohne deine Hände. Du kannst nicht mal eine WhatsApp tippen, ja, und fragen, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht, kreuze an. Das kannst du doch alles gar nicht ohne deinen Körper. Du kannst auch den anderen nicht berühren ohne deinen Körper. Du kannst überhaupt keine Menschen irgendwas schenken ohne deinen Körper. Und das ist, was der Hebräer weiß. Und deswegen, weißt du, die Griechen, die haben gedacht, ja, wenn du sagst der Körper, dann meint das bestimmte Dinge nicht. Und der Hebräer denkt genau andersrum, wenn er vom Körper spricht, sagt, das ist alles. Deswegen sagt Paulus auch in Römer 12, gebt eure Körper hin als lebendige Opfer, die Gott wohlgefällig sind. Das mal nur so nebenbei. Okay. Dann Vers 25, das habe ich gar nicht drauf, sage ich euch aber so, da heißt es, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Gott war ja erst der erste Schneider, der sozusagen dann für die neueste Fashion gesorgt hat, dass sie dann anziehen konnten. Aber erstmal, sie waren nackt und sie schämten sich nicht. Auch das ist natürlich schon wieder ein Hinweis auch auf Sexualität, aber noch grundlegender, auf eine absolute Vertrautheit. Da sind zwei, die müssen nichts voreinander geheim halten. Die müssen sich für nichts schämen vor dem anderen. Die können sein, wer sie sind. Und das ist natürlich, glaube ich, was eine Freundschaft ganz stark ausmacht. Und deswegen glaube ich, dass das andere, leidenschaftliche Liebe, Sexualität, nur gelingt, wenn Freundschaft da ist. Und natürlich auch die Beziehung mit Gott. Dass es nur dann wirklich gesund ist. Verstehst du? Weil das ist ein Gesamtpaket. Es gibt nur Liebe einmal. Was wenden wir da an? Also wir brauchen Treue. Treue auch mit Worten. Treue auch mit Gedanken. Und ich frage dich auch hier nochmal, wen hast du eigentlich, zu dem du gehen kannst, wenn du merkst, hey, ich habe hier gerade ein Treueproblem. Es schleichen sich komische Gedanken ein. Ich fange an, mich für jemand anders zu interessieren. Ich fange an, irgendwie immer Momente abzupassen, wo ich einer anderen Person begegnen kann als meiner Ehefrau und all diese Dinge, ja, weil ich mich hingezogen fühle und so weiter. Wen hast du denn, zu dem du gehen kannst mit sowas? Weil du sagst, ich will treu sein. Verstehst du? Gefühle können kommen. Die kamen einmal mit deinem Ehepartner, die können auch ein zweites Mal mit irgendjemand anders kommen. Aber was ist dann? Dann kommt es eben darauf an, treu zu sein. Aber Treue auch in der Art, wie du redest. Wir hatten eine coole Situation, ich glaube, mit Augenkontakt. Ich darf die erzählen, weil es hat meine Frau echt gut gemacht. Wir waren auf dem Weg nach Norddeutschland und wir sind schon gerade ein bisschen angespannt durch die ganze Wechselsituation und so manchmal, ne? Robby sagte irgendwas, ich habe ihn zusammengefaltet, aber sowas von, ne? Weiß er vielleicht gar nicht mehr. So, meine Frau hat das gemerkt und hat gesagt, können wir kurz mal anhalten, ne? Ich habe mir nichts dabei gedacht, hat sie echt gut gemacht, ne? So, und dann angehalten, hat sie mich ein bisschen mit zur Seite genommen, wir sind kurz da rumgelaufen. Dann hat sie mir einfach gesagt, hey, ich fand das gerade nicht okay, wie du mit ihm geredet hast, aber ich wollte das nicht vor den Kindern machen. Verstehst du? Auch das ist eine Treue. Vor den Kindern möchte sie mich wertschätzen. Versteht ihr, was ich meine? Das ist so eine richtig coole Haltung. Finde ich stark. So, dann Offenheit. Eine Freundschaft lebt davon, dass man ehrlich miteinander ist, dass man sich nicht versteckt, dass man sich nicht zurückzieht, dass man nicht immer selber alles mit sich ausmacht, auch dann, wenn man vielleicht so gepolt ist, das so zu tun. Auch, dass man seine Unsicherheit und seine Ängste sehen lässt in der Beziehung. Ich habe es vorhin auch schon gesagt, hey, in diesen letzten Wochen habe ich ein paar Mal intensive Gespräche mit einigen meiner besten Freunden gehabt. Manchmal habe ich Dinge von mir preisgegeben, manchmal haben die Dinge von sich preisgegeben. Und ich glaube, es ist so wichtig, eine Freundschaft ohne diese Offenheit, wo man auch mal Schwäche spüren kann oder Ängste, Zukunftsängste, was auch immer. Oder wo man auch mal ehrlich darüber sein kann, wo man richtig Mist gebaut hat. Das ist doch keine Freundschaft. Oder auch wenn du bestimmte Bedürfnisse hast und du wünschst dir Dinge und es ist dir eigentlich peinlich, Und ich sage es aber trotzdem. Selbst wenn sogar mein Partner mich nicht 100% verstehen kann. Das haben Juli und ich gelernt, ja, dass eigentlich nur Jesus uns 100%ig verstehen kann. Und wir können uns nicht alles geben, was wir so gerne manchmal geben wollen würden. Übrigens, wenn wir das versuchen, haben wir schon den Partner zum Gott gemacht und es wird auch wieder schief gehen. Ja, wir dürfen von Menschen nicht erwarten, dass nur, was nur Gott geben kann. Das ist unheimlich wichtig. Ja, was ist dabei noch so wichtig bei der Freundschaft? Ein Gedanke noch, der Traumpartner kannst nur du selbst sein. Hör auf, den Traumpartner zu suchen. Fang an, der Traumpartner zu sein, indem du an dir arbeitest, an deinem Charakter, an den Dingen, wie du redest und so weiter und so fort. Ne? Und wenn du zum Beispiel ein Langweiler bist und immer nur träge bist, soll ich dir was sagen? Das feiert niemanden. Und das feiert wahrscheinlich auch deinen Partner nicht. Und Trägheit ist eine der Kardinalsünden in der katholischen Theologie. Die haben jetzt nicht alles so, wie ich es machen würde, aber ich glaube, da haben sie was verstanden. Wir sind manchmal so bequem, kriegen unseren Hintern nicht hoch. Und deswegen fühlt sich der andere ungeliebt. Das ist Sünde. Dann mach dir bewusst, auch gerade wenn du auf der Suche bist nach einem zukünftigen Partner, da will ich dir ein Bild zeigen, ja? Hör auf, nach einer fertigen Statue zu suchen. Das ist unser Problem oft in dieser Gesellschaft. Wir sind sehr perfektionistisch drauf. Wir haben unsere 10-Punkte-Liste so im Kopf, was der alles erfüllen muss oder sie alles erfüllen muss. Ja? Weiß ich nicht, von körperlichen Attributen bis zum Bildungsweg und was auch immer wir uns da noch einfällt. Ja? Und das funktioniert nicht. Und unsere Hochzeit muss perfekt sein und dies muss perfekt sein. Und die erste Wohnung muss gleich so sein, wie wir es uns nur vorstellen können. Hey, man darf doch auch mal noch in Prozesse gehen und es darf doch auch mal immer besser werden und so. Auch das ist attraktiv. Naja, aber wir suchen alle nach fertigen Statuen. Aber ich soll dir was sagen, wenn du einen richtig coolen Mann oder eine richtig coole Frau irgendwo siehst oder triffst und denkst, oh, so müsste er sein, so müsste sie sein. Soll ich dir was sagen? In dieser Person stecken Jahrzehnte Arbeit. Da hat sich Gott vielleicht in die Person investiert oder die Eltern haben einiges richtig gemacht oder die Geschwister oder die Freunde oder dann der Ehepartner. Hey, der Typ, der ich heute bin, bin ich, weil meine Frau mit Hammer und Meißel mich schon seit 16 Jahren bearbeitet und weil Gott natürlich den größeren Hammer und Meißel und auch noch Schmelzwerkzeug und alles Mögliche hat und da auch Dinge hinkriegt. Und auch Juli ist heute nur diejenige, weil ich sie auch geliebt habe, schon 16 Jahre. Ja, mehr schlecht als recht manchmal, aber dennoch. Deswegen will ich dich ermutigen, hör auf, eine fertige Statue zu suchen, such so einen richtig schönen Marmorblock, okay? Ja, und dann geh da ran, mit Gottes Hilfe. Hey, wenn du einen richtig coolen Partner willst, dann bau dir einen. Bau ihn dir. Das müsste doch Männer motivieren. Ihr könnt bauen. Weiß nicht, ob man da im Baumarkt was zu findet. Keine Ahnung. Vielleicht eher in der Drogerie oder im Klamottenshop oder weiß ich nicht. Aber da seid doch mal kreativ. Ja? Und ich fand das auch cool. Stanley Hauerwas von der Duke University hat mal gesagt, wir heiraten auch immer den falschen Menschen. Das müssen wir einfach ein für alle Mal verstehen. Es gibt da draußen für uns nur falsche Menschen. Es gibt nicht den richtigen. Nicht einen einzigen. Du kannst mit dem Menschen zusammen sein nach ein paar Monaten oder Jahren, wenn der sehr gut ist, ja, dann wirst du merken, dass er dir eigentlich viel fremder ist, als du gedacht hast. Dass der ganz anders geprägt ist als du und so weiter. Und deswegen will ich dir mal sagen, hey, es ist immer erstmal unpassend. Es passt nie am Anfang. Klar, man kann da schon auf Dinge achten und so weiß ich alles. Aber in Wirklichkeit ist das Geheimnis einer Ehe doch, was nicht passt, wird passend gemacht. Damit meine ich nicht, dass man über Dinge hinwegschauen soll. Ja, wenn die Familienprägung völlig unterschiedlich ist, ist schwierig. Ja, wenn auch die Art, wie du Glauben siehst und leben willst, völlig verschieden ist, dann ist es schwierig. Wenn du keine gemeinsamen Hobbys und Interessen hast, das ist schwierig. Da musst du gemeinsam was erfinden und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn da alles stimmt, soll ich dir was sagen, du wirst dich oft so unpassend fühlen und du wirst auch den anderen manchmal als so unpassend erleben. Was nicht passt, wird passend gemacht. Das sagt man schon auf dem Bau. Okay, wir gehen weiter. Liebhaber. Und ich habe bewusst Liebhaber hier gesagt und nicht Liebende, weil ich meine tatsächlich auch diese leidenschaftliche Liebe und ich meine auch Sexualität und das gehört auch dazu. Wir haben gelesen, wie Gott sagt, da werden zwei ein Fleisch und das ist irgendwo, was Ehe auch am Ende definiert. Das heißt, es ist kein Nebengleis, es ist nicht unwichtig. Und im Hohen Lied, Kapitel 8, Vers 6, da lesen wir, möchte ich euch auch zeigen, Leg mich wie ein Siegelring, ist jetzt wieder altes Deutsch, wir können auch sagen, leg mich wie ein Versprechen, ja, an dein Herz. Wie ein Siegelring um deinen Arm, denn stark wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Ihre Glut lodert wie Feuer. Und Liebe hat eben auch diese Glut, ja, wo du einfach völlig boom, weggehauen wirst und wo... Ja, wo das nicht alles mehr nur noch, ne, mit sachlichen Worten zu beschreiben ist, was du da lebst. Dann das, was ist der Grund, warum Leute Gedichte schreiben und warum es so viele Liebeslieder gibt? Ja? Also weil das irgendwie über das, was man so, analytisch festhalten kann, hinausgeht. Wo war ich jetzt eigentlich? Ihre Leidenschaft ist so unentrinnbar wie das Totenreich. Ihre Glut lodert wie Feuer. Sie ist eine Flamme des Herrn. Und ich finde das so stark. Ich habe mich da draußen gestritten mit jemandem, der meinte, nein, es geht doch hier in diesem Vers um die Liebe Gottes und so weiter und nicht um auch diese sexuelle Liebe. Ihr könnt euch das Hohelied durchlesen, glaubt mir, 90%, ihr werdet sehr genau merken, worum es da geht. Ja? Im Kontext von der Ehe habe ich gesagt, und ein einziges Mal wird Gott erwähnt in diesem Buch, hier. Und da wird gesagt, Liebe ist wie ein Feuer auch. Und eine Glut des Herrn. Und das zeigt uns wieder, dass auch leidenschaftliche Liebe wirklich ein Geschenk Gottes ist. Weißt du, die Kirchen hatten oft ein Problem damit. Die Kirchen waren oft ein bisschen verschämt. Die Kirchen waren oft hier seltsam. Und dann hat das auch negative Auswirkungen auf Ehen gehabt. Und wir sind in der Gesellschaft negativ wahrgenommen worden. Und ja, die Gesellschaft macht ja auch vieles da verkehrt. Auf den Zug wollen wir auch nicht drauf springen. Aber es ist einfach nicht Gottes Sicht darauf. Gott hat es geschaffen und er findet es gut. Das ist sogar etwas, was auch das ausdrückt, was er ist, was seine Liebe auch ausdrückt. Es ist ein Ausdruck seiner Liebe, der er in uns hineingelegt hat. Also das ist für mich der erste Gedanke hier unter dem Punkt. Leidenschaftliche Liebe ist ein Geschenk Gottes. Dann der zweite Gedanke, diese leidenschaftliche Liebe, die macht uns balla balla. Also das haben wir alle schon gemerkt, dass Verliebte können so komisch sein. Ja? Das merken die dann gar nicht, die finden das normal. Und alle anderen denken sich, oh, ja, okay. Und das ist ein wichtiger Gedanke, weil das ist ja nicht schlecht, dass es so ist. Gott hat es ja so gemacht. Und trotzdem hat das halt auch ein Potenzial, was uns kaputt machen kann, weil wir manchmal wirklich nicht mehr klar denken. Ja? Und was haben Leute nicht schon Entscheidungen getroffen in dem Moment, wo sie ballerballer vor Liebe waren? Ja? Christen sind mit irgendwem durchgebrannt, komplett gescheitert, waren vom Glauben weg irgendwann. Ich kenne Freunde, Bekannte, wo das so gewesen ist. Ja? Oder Menschen, die verheiratet waren, nicht damit gerechnet haben, sich nochmal verlieben zu können, auch in jemand anders, sind ballerballer geworden, haben die Kinder, den Ehepartner, alles hinter sich gelassen und sind irgendwo mit dem Typen durchgebrannt oder andersrum mit der Frau. Hey, ich will dir das einfach nur mitgeben. Du kannst immer noch ballerballer werden. Das Junge können das, aber auch Alte können das. Und zwar wirklich Alte können das. Sogar Leute, die noch nie das Gefühl hatten, verliebt gewesen zu sein, können plötzlich an den Punkt kommen, wo sie merken, oh nein, hier ist jemand und ich erlebe plötzlich das, was ich noch nie erlebt habe. Und dann haben sie ein riesiges Problem. Das will ich dir hier nur mitgeben an der Stelle. Deswegen heißt es da, wachsam zu sein. Du brauchst gute Freunde, die dir auch in solchen Momenten noch was sagen können. Du brauchst auch geistliche Leiter, glaube ich, die in dem Moment auch in dein Leben sprechen können. Du brauchst auch noch Menschen, denen du dich anvertrauen kannst, wenn du sowas machst. Ich hatte das neulich, da hat mich ein junger Mann angerufen und hat gesagt, boah, da war was, meine Beziehung, das war nie gut. Und irgendwie merke ich, dass da wieder das Interesse wird, hochkommt an dieser Person, ja. Und ich rufe dich jetzt eigentlich nur an, damit du mir sagst, dass das eine blöde Idee ist. Das habe ich dann auch sehr nachdrücklich gesagt. Weißt du, da musst du manchmal Vorkehrungen treffen. Und ich möchte dir auch sagen, unsere Gesellschaft sagt uns, hey, wenn es knistert, dann ist es gut. Dann ist es das Richtige. Nein, wenn es knistert, ist es noch lange nicht gut. Es kann ständig knistern mit dem und dem und dem. Weißt du, ich habe das vorhin auch gesagt, ey, Feuer ist schön, aber dein Haus wirst du trotzdem nicht in Brand setzen. Ja? Du sperrst es in deinem Ofen ein und genießt es und dann wärmst du dich da dran und du zündest es auch immer wieder an. Und so ist es auch mit leidenschaftlicher Liebe und mit Sexualität. Das kann auch immer wieder angezündet werden. Und du kannst auch, wenn du schon verheiratet bist, auch immer mal wieder auf eine richtig coole, positive Art und Weise ballerballer werden, weil du wieder dich ganz neu in deinen Ehepartner verliebst. Also meine Frau weiß es, mir ist das schon ein paar Mal gelungen und ich bin da auch sehr zuversichtlich für die Zukunft. Aber nur, dass es knistert, bedeutet noch nicht, dass es richtig ist. Und es bedeutet schon gar nicht, dass es von Gott ist. Bleib da wachsam. Und ich möchte noch eine Sache sagen. Je tiefer wir gehen wollen in unserer Leidenschaft füreinander, desto tiefer müssen wir auch mit unserer Freundschaft gehen. Weil davon, dass Sexualität gelingt, das hängt ganz stark davon ab, dass Freundschaft tief ist. Weil vorhin wurde mir auch gesagt, du hast zu viel über Sex geredet. Habe ich ja schon gesagt, ne? Aber warum tue ich das? Weil die Kirche oft schlecht darüber geredet hat und weil die Gesellschaft die ganze Zeit komisch darüber redet und weil ständig davon geredet wird. Und deswegen finde ich, darf man auch mal hier in so einem Gottesdienst intensiv darüber reden und darf mal einfach auch mal sagen, wie es wirklich auf eine gute Art und Weise funktioniert. Und Sexualität ist eben ein Verstärker letztlich, was du im sexuellen Bereich erlebst, ist ein Verstärker von dem, wer du als Person bist. Da kommt dann alles auf den Tisch. Und deswegen, je tiefer deine Freundschaft ist, je größer die Annahme ist, die du spürst oder die du auch weitergibst, desto tiefer und schöner kann auch dieser Bereich gelebt werden. Okay. Ein letzter Gedanke, jetzt sind wir damit Schluss, damit machen wir Schluss. Wir wollen auch Träumende sein. Das war vorhin das Dach, ja. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir auch als Ehepaar eine gemeinsame Vision haben. Wir haben sogar als Familie so ein paar Werte, die wir haben, was wir tun wollen. Es soll immer lustig zugehen in unserer Familie und wir wollen Abenteuer erleben und wir wollen aneinander glauben und all solche Dinge sind da. Aber auch als Ehepaar, weißt du, ich lese jetzt mal nicht die Bibelverse dazu. Ich glaube, das erklärt sich relativ leicht. Ja? Gott hat uns eben auch geschaffen mit einer Bestimmung und mit einer Berufung. Und ich glaube, dass wir wie Pech und Schwefel dann zusammengeschweißt werden, wenn wir gemeinsam in eine selbe Richtung gehen. Das ist doch, liegt schon in der Natur der Sache, da bräuchte jetzt gar nicht Bibelverse auspacken. So funktioniert das doch, oder? Hey, wer sind unsere guten Freunde? Menschen, mit denen wir zusammen schon das eine oder andere gerissen haben. Menschen, mit denen wir zusammen schon vielleicht coole Momente erlebt haben. Menschen, mit denen wir gemeinsam unterwegs waren. Das sind doch heute unsere Freunde. Und ja, wir haben als Ehepaar, glaube ich, eine gemeinsame Vision. Das ist in erster Linie die für uns, dass wir Jesus in anderen Menschen groß machen möchten. Dass wir uns in einzelne Menschen auch investieren wollen. Ja, ich bin Pastor und wir sind dies und wir sind das, aber als Ehepaar, wir wollen uns gemeinsam in andere Menschen investieren und wir wollen sie aufrichten und wir wollen das Potenzial, was Gott in sie hineingelegt hat, wir wollen es zum Vorschein bringen. Das ist unsere Leidenschaft, das ist, was wir tun wollen. Wir wollen es persönlich in Menschen investieren. Dann, glaube ich, so eine andere Seite, die wir auch gemeinsam tun wollen, ist, dass wir Gottes Kreativität, seine Schönheit, seine Leidenschaft, seine Vielfalt sichtbar machen wollen. Durch die Art, wie wir unsere Ehe leben, durch die Art, wie wir unsere Familie bauen, aber durch die Art auch, wie wir unsere Wohnung dekorieren und unseren Garten und keine Ahnung. Wir wollen Gottes Schönheit sichtbar machen. Auch da soll Gottes Reich kommen, oder? Ich habe jetzt immer Bilder gesehen von Jakob und Daniela da im Garten. Ich habe das Gefühl, da kommt das Reich Gottes auch schon gewaltig hier. Ne? Also richtig schön aus, dass ihr da so gemacht habt. Den besten Ausblick habt ihr sowieso. Ne? In ganz vorsam nicken einige schon, ja. Genau. Also da möchte ich euch einfach ermutigen. Und wir möchten natürlich Menschen für Jesus begeistern. Und wir möchten gemeinsam die Kirche lieben, in die Gott uns hineingestellt hat. Das haben wir hier versucht und das wollen wir auch jetzt dann in Braunschweig in der Zukunft tun. Aber ich glaube, dass das so wichtig ist, dass wir auch da gemeinsam das ganze Lebenshaus bauen. Und irgendwann wollen wir zusammen alt auf unserer Terrasse sitzen und uns immer noch mögen, auch wenn wir uns kaum noch bewegen können. Ich habe so die Hoffnung, dass man dann eh nicht mehr viel sagen muss, von gleich verstanden und so, aber ich schätze, ich werde trotzdem noch reden müssen. Will ich ja auch. Ich bin ja echt sehr gesprächig. Ja. Hey, ich hoffe, dass ihr einfach was mitnehmen konntet darüber, wie Gott über Ehe denkt, was er da damit sich gedacht hat, als er sie geschaffen hat. Und ich will noch kurz für euch beten. Jesus, wir danken dir, dass wir durch die Beziehung zwischen Mann und Frau deine Ebenbilder auch sein dürfen. Herr, dass wir dich abbilden dürfen, dass wir die Liebe abbilden dürfen, die bei dir besteht, Gott, zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Herr, diese Einheit, dass wir sie ein Stück weit nachbilden dürfen. Und im Grunde sind wir auch drei, weil du in der Mitte stehst, Herr. Und wir danken dir, dass wir heute sehen durften, Herr Jesus, wie du Liebe buchstabierst, was dir wichtig ist, Herr. Und ich bete, dass du alle Paare segnest und bete, dass, Herr, die Ehe nicht langweilig wird, sondern dass du ganz neu die Herzen, Herr Jesus, von Männern und Frauen zueinander bekehrst, Herr Jesus, ihnen eine neue Leidenschaft füreinander gibst, eine neue Vision, eine neue Bereitschaft, Herr Jesus, sich zu öffnen. Herr Jesus, eine neue Loyalität und Solidarität auch in ihre Ehe, Herr Jesus. Schenk einfach Gnade, Vater im Himmel, Herr Jesus. Und ich bete bei all denen, die noch auf der Suche sind, Herr Jesus, dass sich jetzt gerade in ihrem Herzen feste Entschlüsse treffen, was sie suchen wollen und was Priorität haben soll in ihrem Herzen, Herr Jesus. Und ich bete, dass sie in ihrer Suche, auch da, wo sie mal zwischendurch Ballerballer werden, ehrlich bleiben können vor dir und auch vor Menschen, Herr Jesus. Und wir beten, Herr, dass wir Ehe und Liebe in allen Schattierungen, dass wir als Gemeinde, dass wir als Christen das auf so eine gute Art und Weise leben, Herr Jesus, dass unsere Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen, Familienmitglieder uns anschauen und sagen, boah, so möchte ich auch meine Ehe leben, so möchte ich auch Liebe buchstabieren. Jesus, wir beten um Gnade dazu und um Kraft durch deinen Heiligen Geist. Amen.